113 Abgeordnete sind schon mal mehr als AfD und BSW zusammen haben, die dagegen stimmen würden. Das heißt, das sind schon mal mehr, als wir erwartet haben.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich. Kurz und knackig. Einmal Verbotsverfahren, bitte. Liebe Lauscher, wer in den vergangenen Tagen nicht das Gefühl hatte, in einer emotionalen Achterbahn zu sitzen, der ist zu beneiden. USA, Ampelcrash, heute Morgen dann die Nachricht, dass das neue Gutachten des Verfassungsschutzes nun doch auf sich warten lässt. Grund? Neutralitätsgebot, so war es zu lesen. Aber ist das eigentlich richtig? Steht das Neutralitätsgebot einem Gutachten wirklich entgegen? Wie sieht das die Rechtsprechung? Gibt es dazu überhaupt Rechtsprechung? Und das ist viel wichtiger, kommt es darauf überhaupt noch an? Denn während wir alle hibbelig auf das Gutachten warten, ist er plötzlich da. Der Antrag Wanderwitz hat es getan. Was genau kläre ich? Ja, mit wem soll ich es klären? Mit Chanyo Yun. Lieber Chanyo, ich danke dir, dass du dir wieder so kurzfristig Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen zu plaudern.
Macht ja eigentlich keinen Unterschied. Wir tauschen uns sowieso die ganze Zeit aus, dann können wir es auch aufnehmen. Also gut.
Absolut, finde ich auch. Was war das heute für ein Auf und Ab in den Nachrichten, bitteschön? Zuerst die Hiobsbotschaft. Das Erste, was ich heute Morgen gesehen habe, das erwartete und angekündigte Gutachten soll jetzt doch nicht in diesem Jahr kommen. Du warst damit auch sehr, sehr schnell online. Grund, der genannt wurde, Neuwahlen und Neutralitätsgebot. Dann die Meldung, dass Haldenwang, fand ich auch spannend, jetzt selbst für die CDU kandidieren will. Stern hat daraufhin übrigens getitelt, der AfD-Mitarbeiter des Monats heißt Thomas Haldenwang. Lassen wir jetzt einfach so stehen. Aber jetzt gibt's vielleicht ja doch noch ein Happy End. Aber immer der Reihe nach. Was war los mit dem Gutachten? Es war doch sehr deutlich für 2024 noch angekündigt. Wir beide hatten ja noch gescherzt, ach, wahrscheinlich hocken wir unterm Weihnachtsbaum oder rennen mit Weihnachtsgeschenken unterm Arm rum. Jetzt kommt der Weihnachtsmann bzw. das Christkind in Franken. Bei dir würde man ja sagen Christkind. Wohl doch nicht. Hol uns mal verfassungsrechtlich ab. Das Argument also, Neutralitätsgebot, steht das dem Gutachten eigentlich entgegen?
Ich glaube, das Neutralitätsgebot wird oft zweckentfremdet. Also betrachten wir wirklich mal die Rechtslage, weil es gab ja diese Einordnung, die besagte, wenn jetzt sofort Wahlkampf und demnächst Neuwahlen sind, dann muss sich die Bundesregierung zurückhalten. Und das ist für sich genommen richtig. Aber nur weil man eine Regel aufstellt und die auch tatsächlich existiert und man sie mit Rechtsprechung unterfüttern kann, heißt es nicht, dass sie hier anwendbar ist, denn das ist das, was wir Juristen machen, Subsumption. Die Frage ist, was bedeutet denn diese Neutralität und die Zurückhaltung? Diese Neutralität gilt insgesamt und immer. Und als Beispiel kann man dann führen, dass sich Merkel in die Nesseln gesetzt hatte, als sie mal über die Thüringen-Wahl vor 5 Jahren gesagt hatte, Schande, Seehofer, Schwesig. Allesamt Regierungsmitglieder haben mit einer polemischen Aussage schon mal Neutralitätsgebote verletzt. Und das Besondere an diesen Fällen war, das war nicht sachlich geboten. Das war nicht ein Gutachten, das war nicht eine Prüfung und das Ergebnis, sondern da haben sie einfach was rausgehauen, was parteipolitisch zum Beispiel zulasten der AfD ging, und die AfD hat sich das zur Gewohnheit gemacht, diese Sachen immer wieder vor Gericht zu bringen, auch wenn nichts dran war. Und jetzt trägt dieses Bemühen Früchte. Es trägt Früchte, weil nämlich die Leute die Schere so im Kopf haben, dass sie sagen, um Gottes Willen, wir dürfen nichts gegen die AfD sagen, sonst verletzen wir Neutralitätsgebot. Und das Schlimme an der Sache ist, das ist ja nicht so, sondern Neutralitätsgebot sagt, ich brauche einen sachlichen Grund. Und das war schon in der Entscheidung Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in Münster ausdrücklich angesprochen, wenn denn dort hatte die AfD auch die Argumente gebracht, der Verfassungsschutz darf uns nicht benennen, darf nicht veröffentlichen, schon gar nicht vor Wahlen. Und das Gericht hat klipp und klar gesagt, dort, wo es ausdrückliche Gründe gibt, darf man nicht nur, sondern man muss es sagen. Das ist nämlich die Aufgabe vom Verfassungsschutz.
Finde ich total spannend. Und das Witzige ist, dass man vor lauter Juristerei manchmal so ein bisschen den gesunden Menschenverstand vergisst, würde ich meinen. Weil wenn du einfach nur abstrakt drüber nachdenkst, würdest du sagen, naja, das ist ja nicht wirklich nicht neutral, wenn ich sage, verfassungsfeindlich, rechtsextremistisch, das muss ja vielleicht noch erlaubt sein. Das war auch so mein erstes Bauchgefühl, aber du springst natürlich erstmal drauf an, dürfen sie nicht, Neutralitätsgebot. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass du da bist und uns das erklärst. Was würde denn schlimmstenfalls bei einer Verletzung des Neutralitätsgebots, wenn denn da alle so Angst davor haben, was würde denn da passieren? Was wären die Konsequenzen? Weil das wäre ja logisch, ja. Mal so eine Kosten-Nutzen-Risiko-Analyse anstellen.
Das ist natürlich sehr kaltschnäuzig, Steffi. So denken natürlich nicht Bürokraten, aber schauen wir mal, was würde passieren. Es würde eine Feststellungsklage passieren. Zum Beispiel ein Organstreit zwischen Partei und Regierung, Ministerium, was auch immer, auf Landes- oder Bundesebene. Und davon haben wir eine ganze Menge anhängig. Ich habe selbst schon an solchen auch mitgewirkt als Landesverfassungsrichter. Also es gibt immer wieder diese Entscheidungen, wo eine Partei zum Beispiel gegen eine Regierung dagegen klagt und sagt, das durftest du nicht. Du durftest nicht diese Äußerung, diesen Satz, diese E-Mail, diese handgeschriebene Notiz in irgendwelchen Anlagen vornehmen, wo man sich fragt, meine Güte, warum müssen wir damit die Justiz belästigen? Aber dann gibt es ein Urteil darüber und dann kommt raus, war eine Verletzung oder war keine Verletzung. Das ist alles, was passiert. Deswegen würde jetzt nicht die Handlung rückgängig gemacht werden. Kann man natürlich nicht. Also worauf du hinaus willst, ist, das Gutachten wäre doch da. Wieso haut er das Ding nicht einfach raus und sagt auf Wiedersehen, frohe Weihnachten, ich werde jetzt Bundestagshinterbänkler. Könnte er machen, aber natürlich wollen wir rechtsstaatlich vorgehen. Und wenn es eine Verletzung des Neutralitätsgebotes wäre, sollte man die natürlich vorher lieber vermeiden.
Absolut, da stimme ich dir zu. Nur gibt es ja eben auch den Ansatzpunkt zu sagen, das ist keine Verletzung des Neutralitätsgebots. Und ich hatte so das Gefühl, dass in den Meldungen sehr viel Befürchtungen angestellt werden, ein bisschen Angst mitschwingt. Und da finde ich immer, ich finde es nicht kaltschnäuzig, ich finde es pragmatisch, eine Kosten-Nutzen-Risiko-Analyse anzustellen. Hätte ich ganz, ganz schön gefunden. Das
ist ein deutscher Bürokratismus und da muss man vielleicht auch verstehen, wer jetzt hier am Überlegen ist. Die ticken anders als wir Anwälte. Wir Anwälte wägen ab. Natürlich gibt es immer Risiken, aber und das ist die tägliche Arbeit eines Anwalts, sowas ins Verhältnis zu setzen. Aber ein Beamter sagt sich, um Gottes Willen, wenn hier eine 5%ige Wahrscheinlichkeit ist, dass ich hier mich in die Nesteln setze, mache ich es lieber nicht. Und diesen Mechanismus kann man verstärken, indem man die Leute immer wieder auch grundlos anzählt, wie jetzt die Bundeswahlleiterin beispielsweise. Vielleicht überlegt die sich jetzt auch, hätte ich mal lieber meine Klappe gehalten, mich nicht geäußert, dann hätte ich jetzt nicht so Gegenwind bekommen. Und Faeser ist natürlich traumatisiert. Die Kompakt-Geschichte ist nicht so gut gelaufen. Also ich meine, im Nachhinein muss man auch sagen, Kompakt, da gleich mit einem Vereinsverbot zu kommen, das konnte man machen, die rechtliche Voraussetzung war gegeben. Da ist man das Risiko eingegangen. Dummerweise traut sich Frau Faeser jetzt aber kein anderes Risiko einzugehen. Wenn man die Wahl gehabt hätte, würde man sagen, geh lieber hier ein Risiko ein, wo es sich lohnt, als bei dem blöden Magazin. Ja, aber gut, so ist es. Oder wenn man glaubt, man hat keinen Rückhalt mehr, dann muss man das Amt räumen für jemanden, der eigentlich unbelastet so etwas betreiben kann. Aber ich will jetzt nicht den Rücktritt von Frau Faeser fordern.
Nee, das machen wir nicht. Das lassen wir einfach mal alles so stehen. So, da sind wir jetzt schon ein bisschen schlauer. Vielleicht kommt es ja aber auf die Frage, wäre die Veröffentlichung des Gutachtens ein Verstoß gegen das Neutralitätsgebot jetzt im Moment gar nicht mehr so an. Denn es gibt große, große Neuigkeiten. Wir beide haben heute Morgen schon super früh, ich glaube vor 7, haben wir schon gewhatsappt. Und es sah ja bislang so aus, als würde man eben auf dieses Gutachten warten, bevor man einen Antrag stellt. Nun wartet man eben nicht mehr auf das Gutachten. Der Antrag ist da, obwohl kein Gutachten kommt. Hast du gehört, wie es dazu kam, zu dieser Entscheidung? Oder hast du auch nur mitbekommen, so, es ist jetzt so?
Also ich habe einen Anruf heute Morgen bekommen aus den Kreisen, wie man so schön sagt, dass dieser Antrag heute kommen sollte. Und es ist ein bisschen wie beim Basketball, wenn nur noch 2 Sekunden auf der Uhr sind und man ist aber eigentlich noch an der Mittellinie, dann wirft man den Ball halt auch aus größerer Entfernung. Was die einzige Möglichkeit ist, also man hat sich einfach überlegt, okay, wenn wir jetzt auf das Gutachten warten und es kommt nicht, dann warten wir lange. Wanderwitz ist auch nicht mehr im nächsten Bundestag, er tritt gar nicht mehr an. Das heißt, die Sache ist jetzt tot, das ist die einzige Chance, das Ding jetzt abzuwerfen. Heißt jetzt aber nicht, dass die Chancen besser geworden sind, denn die Überlegung war ja, wenn wir aufs Gutachten warten, werden vielleicht diejenigen, die sagen, ich bin nicht sicher, ob wir genug Material haben, reingucken und sagen, oh, es ist ja doch genug Material da. Jetzt kommt dieses Gutachten gar nicht und trotzdem kommt der Antrag und ich glaube, ganz viele Leute sind genervt davon, sagen, Mist, dieser blöde Wanderwitz zwingt uns jetzt Farbe zu bekennen. Ich bin ja nicht für die AfD, aber ich möchte auch nicht, dass das ein Rohrkrepierer wird und jetzt kurz vor Schluss. Also werden sie erstmal versuchen, das gar nicht erst auf die Agenda zu bringen. Also es kann sein, dass gar nicht darüber abgestimmt wird. Wenn aber abgestimmt werden würde, könnte ich mir vorstellen, dass sich ganz viele enthalten werden. Aber jetzt sind wir schon in Spekulation, das sind wir schon zwei verschiedene Sachen. Und ich habe Herrn Wanderwitz vorhin gefragt, was denn jetzt ist, wenn das Ding durchgehen sollte und dann der Bundestag natürlich aufgelöst wird, bevor das Ding in Karlsruhe landet. Denn der Wanderwitz-Antrag sieht ja vor, dass zunächst einmal ein Gutachten geschrieben werden muss, also ein Antrag geschrieben werden muss, zum Beispiel mit dem Material vom Verfassungsschutz, was vielleicht bis dahin zur Verfügung gestanden hätte. Es ist ja nicht so, dass Herr Wanderwitz selbst den Antrag, der wahrscheinlich mehrere hundert Seiten hätte, schon fertig in der Schublade hat.
Ja, ganz, ganz genau, wichtiger Punkt. Das wird ja häufig so ein bisschen verwechselt. Das ist ja der Antrag zum Antrag. Wir hatten das ja schon mal erklärt in den letzten Episoden. Ich verlinke die nochmal. Es gibt ja noch so einen weiteren Antrag in der Schublade, der aber noch nicht eingebracht ist, von Frau Künast. Was sind denn die Unterschiede zwischen diesen beiden Anträgen? Und glaubst du, die torpedieren sich vielleicht gegenseitig so ein bisschen?
Also am Schluss sind sie vielleicht gar nicht so unterschiedlich, obwohl dieser Unterschied jetzt im Augenblick entscheidend sein könnte. Der Künast-Antrag ist zweistufig. Er sieht vor, lass uns erstmal ein externes Gutachten erzeugen, um zu sehen, was würde dann beim Bundesverfassungsgericht rauskommen. Und nur wenn das positiv ist, dann würde der Bundestag neu entscheiden und sagen, jetzt machen wir es oder wir machen es nicht. Das Problem in der Sache ist, der Bundestag muss zweimal aktiv werden. Einmal sozusagen das Gutachten in Auftrag geben und danach den Verbotsantrag stellen. Und da haben wir wahrscheinlich die Auflösung des Parlaments dazwischen. Das heißt, dieser zweite Schritt kann eigentlich nur durch den neuen Bundestag erfolgen. Beim Wanderwitz-Antrag ist es so, man gibt den Auftrag raus und sobald das Ding fertig ist, wird er auch eingereicht. Und Wanderwitz ist der Auffassung, jedenfalls schreibt er mir das so, dass er nach Abstimmung mit verschiedenen StaatsrechtlerInnen und Staatsrechtlern agendert, obwohl er in der Union ist, dass keine weitere Mitwirkung des neuen Bundestages erforderlich ist und dass sie deswegen nicht von der Diskontinuität erfasst sind. Diskontinuität bedeutet ja, der neue Bundestag ist nicht gebunden an die Entscheidung des Alten, aber wenn der Alte das Ding schon auf den Weg bringt, dann nimmt das eben seinen Weg. Der neue Bundestag könnte allenfalls sagen, wir holen es zurück, wir widerrufen es, wir unterbrechen das Verfahren. Aber das ist schon ein bisschen was anderes, als etwas nur nicht auf den Weg zu bringen. Das ist also der Plan von Wanderwitz, wenn er glaubt, dass er damit eine Mehrheit bekommt. Und ganz genau wissen wir es nicht.
Nee, ganz genau wissen wir es nicht. Unterschrieben haben, glaube ich, 112 oder 113 als Erstunterzeichner, war vorhin schon irgendwie, ich glaube 5 Minuten bevor wir angefangen aufzuzeichnen, ich glaube im ZDF hat man es irgendwie mitgekriegt, Till Steffen von den Grünen hat sich, der hat es irgendwo gepostet.
Der gehört zum inneren Kreis, die das Ding schon lange betrieben und rekrutiert haben. Es war auch schon mal von 200 bis 300 Unterstützern die Rede, 113 stehen wirklich drauf. Jetzt kann man sich fragen, ist das jetzt weniger als erwartet? Sind jetzt vielleicht womöglich Leute abgesprungen? Aber entscheidend ist ja am Schluss, also zunächst entscheidend, dass sie die 5% haben. Die haben sie. Aber entscheidend ist, kriegen sie eine relative Mehrheit zustande. 113 Abgeordnete sind schon mal mehr als AfD und BSW zusammen haben, die dagegen stimmen würden. Das heißt, das sind schon mal mehr, als wir erwartet haben an ausdrücklich Gegenstimmen. Wenn jetzt alle, die eher abwartend sind, sich enthalten, dann könnte das sogar schon reichen. Und wahrscheinlich gibt es einige, die das Ding zwar nicht unterschreiben, aber vielleicht doch dafür stimmen könnten. Also so gesehen, es ist nicht so chancenlos, wie es der Volksverpetzer vielleicht schreibt. Aber wir wissen nicht, das ändert sich hier ja jeden Tag.
Es ändert sich nur, nicht nur jeden Tag, sondern im Prinzip alle 5 Minuten. Und es kann gut sein, wenn diese Episode erscheint, dass sich dann auch schon wieder was getan hat. Weil wir können sie ja nicht im Veröffentlichungsprozess ändern. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Was ich mit Spannung verfolge, ist das, was die einzelnen Abgeordneten, wenn du sie befragst, und du hast ja in Würzburg auch vor Ort mit deinen Abgeordneten gesprochen, was man so äußert, ohne wirklich in der Sekunde entscheiden zu müssen, ist ja vielleicht auch noch mal was anderes, als wenn urplötzlich dieses Ding einfach doch in der Welt ist und du musst jetzt Farbe bekennen. Vielleicht ändert sich da auch noch mal was. Deswegen, ich glaube, es ist sehr schwer abzuschätzen, weil dann ist der Druck da, dann musst du Farbe bekennen. Und das wird ja auch die Runde machen, wer dafür war, wer dagegen und wer sich enthalten hat. Und das ist natürlich vielleicht auch so eine Nummer, jetzt im Hinblick auf die anstehenden Neuwahlen. Man ja, weiß es nicht.
Das ist das Problem in der Sache. Man muss sich den Wählern gegenüber auch verantworten mit den Entscheidungen und darüber hinaus vielleicht auch später, wenn das jetzt hier die Gelegenheit gewesen wäre, dieses Verfahren in Gang zu setzen. Und du weißt ja, meine Position dafür ist, es kommt nicht auf das Ergebnis an, sondern einfach nur, dass man loslegt, weil das dazu führen würde, dass ein Anpassungsdruck in der AfD stattfindet. Julian Reichelt, mit dem ich selten irgendwie eine gemeinsame Meinung haben kann, hatte auch angedeutet, der von News, Ex-Bild-Chefredakteur, sagte, die AfD wäre besser, wenn sie sich von ihren extremen Kräften trennen würde. Und ich glaube, da hat er recht. Würden die zum Beispiel den völkischen Flügel wirklich isolieren, könnte es der AfD am Schluss sogar nutzen. Sehen einige AfDler anders, weil nur so holt man die Stimmen, ist mir aber letzten Endes egal. Ich glaube aber, dass es konstruktiv wäre für uns alle, wenn auch die AfD sich klar positionieren würde und sich distanzieren würde von dem menschenwürdeverachtenden Positionen ihrer eigenen Partei.
Das unbedingt. Ich muss nur gerade kurz mein System runter und wieder hochfahren. Da bin ich jetzt ganz kurz drauf hängen geblieben.
Du dachtest, jetzt musst du doch wieder schneiden, wenn hier Julian Reichelt promoted wird hier in deinem Podcast.
Ich war schon zu lange auf X, nee, kann eigentlich gar nicht sein. Nur darauf war ich nicht gefasst und ich schneide ja im Prinzip grundsätzlich nicht, sondern alles, was wir besprechen, bleibt immer drin.
Selbst wenn wir über die Vermehrung von unseren Hunden sprechen.
Auch das bleibt alles drin. Gianjo, was glaubst du, wie geht's jetzt weiter und wie schnell geht's weiter? Wann werden wir die nächsten News, ich möchte nicht mehr News sagen, ne? Die nächsten Nachrichten zu dem Thema, weil wir gerade eben schon Reichelt genannt hatten, sage ich nicht noch jetzt News, sondern du weißt, was ich meine. Wann kriegen wir die nächsten Nachrichten? Wird das jetzt Schlag auf Schlag gehen? Wann rechnest du mit so einem?
Naja. Wir haben einen Antrag im Bundestag, dann muss über die Tagesordnung beraten werden. Gestern hieß es noch, die Union würde jede Tagesordnung blockieren. Jetzt haben sie sich aber wieder geeinigt. Also irgendwann kommt dann die Vertrauensfrage. Da gibt es eine 48-Stunden-Frist natürlich. Vorher kann die nicht gestellt werden. Jetzt haben die sich geeinigt auf ein Timing in den Winterferien von Sachsen und Saarland. Es gibt nicht mehr so viele Sitzungstage und jeder hat natürlich seine Anliegen, die er da reinbringen will. Und es könnte jetzt sein, dass die Fraktionen sagen, dieses blöde Wanderwitz-Ding, lass es uns einfach aussetzen, wir haben keine Zeit mehr, wir kümmern uns lieber um irgendwelche anderen Sachen. Da stecken wir nicht so richtig drin. Wir wissen natürlich schon, dass die Fraktionsführungen nicht so richtig scharf sind auf dieses Ding. Die würden das wahrscheinlich lieber aussitzen. Also insofern, der Ball ist geworfen auf dem Weg zum Korb. Hat den Ring berührt, ob er jetzt abprallt und doch noch reingeht, das müssen wir wirklich abwarten.
Wir werden es auf jeden Fall beobachten und ich bin mir nicht sicher, wie viel der Druck der Öffentlichkeit da noch bewirken kann, weil es guckt ja wirklich jetzt ganz, nicht ganz Deutschland, aber fast ganz Deutschland, was da gerade passiert. Und man darf ja auch nicht vergessen, wie viele Unterschriften die Petitionen hatten, mit denen Verbotsverfahren gefordert wurde. Also es ist ja nicht so, dass es der Bevölkerung egal ist. Also da ist ja schon ein gewisser Druck der Öffentlichkeit, denke ich mal, spürbar. Eine Sache, da hätte ich auch gerne noch eine Einschätzung von dir. Das wurde sehr rege diskutiert, auch heute Morgen. Ich habe von einigen gelesen, die Auffassung, dass momentan ohnehin kein guter Zeitpunkt wäre, weder für den Antrag noch für ein Gutachten noch für ein Verbotsverfahren. Ich mag mich irren, aber ich sehe das komplett anders. Ich finde, es ist eigentlich schon ziemlich, ziemlich spät. Wie siehst du das?
Naja, die Überlegung ist, wird das mit dem neuen Bundestag anders? Kriegen wir noch weiteres Material? Es gibt einen, die sagen, lass uns die AfD noch mal ein bisschen weitermachen und gucken, was passiert, zum Beispiel jetzt auch im Wahlkampf, ob die mit dem Thema Migration überhaupt Wahlkampf machen oder ob Weidel sagt, Mist, der nächste Bundestag wird sich ja wieder mit dem Verbotsverfahren auseinandersetzen. Da könnte genau dieser Anpassungsdruck auch schon wirken. Das ist deren Entscheidung, da kann ich nicht in deren Köpfe gucken. Also die Überlegung, dass es besser wird. Viele sagen, wir haben keine Chance mehr mit dem neuen Bundestag, da gibt es keinen Wanderwitz mehr, aber es gibt natürlich andere Leute. Es ist nicht komplett chancenlos. Wir wissen natürlich, dass eine CDU-geführte Regierung nicht so richtig scharf ist auf das Verbotsverfahren, aus welchen Gründen auch immer. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt hier eine Sperrminorität dagegen hätten. Also dass es überhaupt keine Chance gäbe auf einen Mehrheitsbeschluss im Bundestag. Und wer weiß, was der nächste Verfassungsschutz, vielleicht wollen sich manche Leute das auch nur aufheben, um sagen, wir wollen diejenigen sein, die das vorangebracht haben. Also was die Zukunft bringt, ich würde auf keinen Fall sagen, dass der letzte Zug damit abgefahren ist.
Das glaube ich auch nicht. Mich überzeugt noch immer dieses Argument nicht. Wir warten noch, wir sammeln noch mehr. Weil ich denke mir ganz oft, was denn noch? Was fehlt denn noch?
Wir können zum Beispiel warten, bis ein AfD-Mitglieder eine SS gründen und sich bewaffnen. Darauf könnten wir warten, dann wäre die Sache ja ziemlich klar. Oder dass solche Leute gemeinsam sich mit Höcke abbilden. Oder dass sie tatsächlich mal in einem Parlament Macht haben und die dann sofort ausspielen mit allen Möglichkeiten, die so denkbar sind. Darauf könnten wir warten. Ach hoppla, das hatten wir alles schon. Nee, Steffi, dann weiß ich auch nicht genau, worauf wir warten.
So ist es. Dann sind wir uns da mal wieder einig. Janjo, ich danke dir sehr für das Update. Wir bleiben weiter an dem Thema dran. Noch ein kurzer Hinweis an euch Lauscher. Kommentiert doch mal unter dieser Episode oder auf sozialen Medien, was ihr von dem Antrag von Wanderwitz haltet und von dem Zeitpunkt, zu dem er jetzt kam, zum Gutachten. Orakelt mal, wie das Ganze ausgeht. Wir würden uns sehr freuen. Für tagesaktuelle Infos und natürlich weitere Infos zu diesem Thema besucht mal www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer, jede neue Zuhörerin. Folgt Janjo und mir überall, auf Instagram, auf Threads, auf YouTube, auf TikTok. Und ich würde sagen, wir bleiben dran. Und Janjo, langsam, glaube ich, können wir überlegen, brauchen wir einen festen Tag einmal die Woche? Irgendwie in den letzten Wochen einmal pro Woche haben wir aufgezeichnet.
Wir können jetzt diesen alten Lindner-Spruch machen. Wie oft haben wir den Tag gemeinsam begonnen? Wow. Oh.
Ja, wobei letzten Endes, so schlimm der Tag beginnt, ein Tag beginnt nämlich schlimm, wenn ich Anlass habe, mit dir sehr spontan was aufzuzeichnen. Aber dann wird der Tag ja doch noch gut.
Oh,
ich danke dir, Janjo. Bis denn.
Tschüss.